Ressourcen.
And Dennis?
Ach, es wird Zeit.
Könnt ihr es spüren?
Es wird kalt.
Willkommen
im Spuktober 25.
Yes, wir haben es mal wieder gemacht. Zum vierten Mal. Juhu.
Yay.
Ja, da sind wir wieder, wa, Iki?
Ja.
Trotz Dramen, Krankheiten, Zusammenbrüche der Technik, verschwundene Tapes, alles war dabei.
Ja. Und trotzdem wird es den Spuktober geben.
Ja. Da gehe ich von aus.
Ja, ich auch. Wie gewohnt um Mitternacht bekommt ihr die Geschichten von uns.
Mythen, Grusel.
Legenden.
Und was passiert, wenn man was Besonderes Dummes macht und es nicht immer gut ausgeht? Aber dazu hört ihr in der Folge was. Jede Nacht.
Zwischen 10 Minuten und einer Stunde werdet ihr uns hören.
Ja, das variiert immer, je nachdem, was für Geschichten wir machen, was gerade nachts ist. Aber geplant ist jede Nacht ein bisschen Grusel, Mythen und was da so zugehört.
Genau.
So, aber jetzt wollen wir gar nicht so viel. Ach doch, Jack und Josie sind dabei und vielleicht auch noch so ein paar andere.
Was?
Wird nicht verraten.
Das kommt später.
So, dann viel Spaß.
Viel Spaß.
Ich laut in Burg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten vom Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé. Hörst du die Stimmen? Sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.
Die Todeswacht des Tages.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert. Tod auf dem Klo. Jack verbüßte eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Mordes, nachdem er durch eine Begnadigung nur knapp dem elektrischen Stuhl entgangen war. Nach 6 Jahren Haft wurde er bei einem Routinegang tot in seiner Zelle aufgefunden, wo er mit verbrannten Lippen nackt auf der Metalltoilette kauerte. Wie sich herausstellte, hatte Jack seine Kopfhörer reparieren wollen, während sie noch mit dem Fernseher verbunden waren, und dabei in ein stromführendes Kabel gebissen, sodass er letztendlich doch auf einem elektrischen Stuhl endete.
Sandiges Grab. Eben buddelt man noch so fröhlich im Sand, schon hat man sich sein eigenes Grab geschaufelt. Josie hockte am Boden einer 3 Meter tiefen Grube, die sie am Strand von Oldenburg ausgehoben hatte. Als der Sand ins Rutschen kam und sie unter sich begrub. Vergeblich versuchte man, zu ihr vorzudringen. Ein Rettungstrupp mit schwerem Gerät brauchte eine ganze Stunde, um sie freizuschaufeln. Doch da war sie schon längst erstickt.
The Mystery History Gruselort Story. Der Ellwanger Galgenwald. Hexenprozesse sind schon ein Phänomen, das fast überall in Mittelwest- und Südeuropa anzutreffen war. Die Fürstpropstei Ellwangen war ein trauriger Spitzenreiter in Sachen Hexenverfolgung. 1588 und nochmals 1611 bis 1618 fielen 450 Menschen, also 100 Männer und 350 Frauen, den Hexenprozessen zum Opfer. Dies entsprach etwa der Hälfte der weiblichen Einwohner und jeden sechsten Mann. Kein einziger Angeklagter wurde freigesprochen. Wir von der Mystery History erzählen euch hier die traurige Geschichte vom Ellwanger Galgenwald. Heute erinnert dort, wo einst der Galgen stand, ein schlichtes Mahnmal, das aus einem Scheiterhaufen und einem schwarzen Kreuz besteht, an die Opfer der damaligen Verfolgungswellen. Viele Geisterjäger waren schon an diesen Ort, um paranormale Energien zu messen. Die Fürstenpröpste waren im 16. und 17. Jahrhundert in ihren Gebieten nahezu unumschränkte Herrscher und eifrige Hexenjäger. Die Verfahrensweise bei den Ellwanger Hexenprozessen entsprach im Wesentlichen den anderen im süddeutschen Raum durchgeführten Prozessen. Verhaftung nach der Besagung, Feststellung des Hexenmahls, Kerkerhaft und Folter. Wirkungsvoll verteidigen konnten sich die Angeklagten nicht. Am Schluss standen Geständnis und Tod. Schon bei den ersten Verfolgungen im Jahr 1588 führte die Tortur, die bei den Beklagten angewandt wurde, in allen Fällen zum Geständnis der Hexerei und mit all ihren obligatorischen Bestandteilen Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, Teilnahme am Hexensabbat, Schadenszauber, sofern die Beschuldigten nicht bereits in der Haft verstorben waren. Auslöser für die zweite Prozesswelle 1611 war die Verhaftung der Barbara Ruf, einer alten Frau, der Hostienschändung vorgeworfen wurde. Auf ihre zahlreichen Besagungen reagierte der Fürstpropst sofort und setzte bereits Ende Mai 1611 zwei Hofräte ein, die ausschließlich Hexenprozesse führten. Diese änderten das Indizienrecht und verkürzten und standardisierten damit die Prozesse. Nur so war die hohe Zahl an Geständnissen überhaupt zu erreichen. Das Unterrichtsbeispiel stellt vier Menschen vor, die der Hexerei bezichtigt wurden. Bei ihnen lassen sich unterschiedliche Varianten der Hexenverfolgung aufzeigen. Barbara Ruf, die zweite Prozesswelle 1611 auslöste, Maria Ostertag, die sich selbst bezichtigte, Anna Luzin, die unter der Folter alle Vorwürfe gestand, Kaspar Fitzer, der als einziger entfliehen konnte. Daneben werden die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Hexenprozesses für die betroffenen Familien dargestellt. Das Vernehmungsprotokoll von Barbara Ruf bietet einen idealen Spiegel für den Hexenhammer. Genau wie dort beschrieben und aufgelistet, gesteht sie nach und nach unter der Folter alle Delikte, wie sie vom Hexenhammer und von den Richtern erwartet werden. Dabei wird deutlich, wie Hexen gemacht wurden. Am Beispiel von Anna Ostertag kann gezeigt werden, wie die Richter die familiären Beziehungen der Beschuldigten für weitere Besagungen ausnutzten. Bei Anna Luzin lassen sich die angeblichen Vergehen erarbeiten. Und Kaspar Fitzer schließlich ist Beispiel für das Leid und den Ruin einer Familie. Die hohe Zahl der Opfer zwischen 1611 und 1618 hatte eine enorme Auswirkung auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Ellwangen. Niemand konnte mehr sicher sein, da Personen jeden Alters, Geschlechts und Standes besagt und angeklagt wurden. Reisen in das Verfolgungsgebiet wurden zu einem gefürchteten Risiko. Die Propstei wurde von Handwerksburschen wie von Kaufleuten gemieden. Selbst bei der 1616 geplanten Errichtung eines Jesuitenkollegiums wurden Stimmen laut, dass womöglich aus Furcht vor Gefangenennahme keine Schüler nach Ellwangen kommen würden. Jedes gesellschaftstragende Vertrauen war zerstört. Schon die Bekanntschaft mit Beschuldigten konnte sich als lebensgefährlich erweisen. Da oft mehrere Erwachsene aus einer Familie hingerichtet wurden, machte dies viele Kinder zu Waisen. Diese Hinterbliebenen von Hingerichteten in anderen Haushalten unterzubringen, war kaum mehr möglich. Da in den letzten Verfolgungsjahren besonders Personen mittleren Alters hingerichtet wurden. 1990 entdeckte der Ellwanger Lehrer Hans Gerhard in einem Waldstück außerhalb Ellwangens verscharrte menschliche Skelette. Herausgerissene Wurzeln nach dem Orkan Wiebke hatten im Bereich Galgenwald ein Stück der dunklen Vergangenheit der Stadt zutage gefördert. Im Januar 1991 legten Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes die Fundamente des dreiseitigen Galgens frei, an dessen Fuße die Gehängten ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. 1998 stellte dann ein Stadtrat der Freien Bürger den Antrag, dass die Stadt den Opfern des religiösen Wahns in der Zeit der Hexenprozesse ein Denkmal setze. Dass sich die Kirche dann an die Kosten für das Denkmal beteiligen und auch, dass ein Kreuz zu diesem Denkmal gehören sollte, war in Ellwangen heftig umstritten. Schon in der Nacht vor der Einweihung des Denkmals, Anfang November 2001, sägten Unbekannte das Kreuz direkt beim Mahnmal ab. Sie hinterließen einen Zettel, auf dem es hieß: Die katholische Kirche habe kein Recht, der von ihr umgebrachten unschuldigen Opfer zu gedenken.
Die Sage des Geisterzugs von Beringers Mühle. Verborgen im Wiesental der fränkischen Schweiz steht seit Jahrzehnten ein verrosteter Zug in der Beringers Mühle, vergessen und vom Moos überwuchert. Doch in mondlosen Nächten, wenn der Wind durch die verfallenen Waggons heult, erwacht er zum Leben. So erzählen es sich die Alten. Einst, so heißt es, transportierte der Zug während der dunklen Zeit heimlich Menschen und Waren. Niemand weiß genau, was geschah. Doch eine Nacht voller Blitze und unheilvoller Schreie ließ ihn spurlos verschwinden. Als er Jahre später plötzlich wieder auf den Gleisen stand, war der Zug leer, bis auf die Schatten, die ihn nun bewohnen. Diese Schatten, sagen die Leute, sind die rastlosen Seelen jener, die einst da drin ihr Schicksal fanden. Sie erschienen als gespenstische Gestalten, wandern durch die rostigen Abteile und ihre Augen gleichen den schwarzen Höhlen des Vergessens. Wer sich in einer Gewitternacht in der Nähe des Zuges wagt, kann ihr Flüstern hören, leise Stimmen, die in fremden Sprachen um Erlösung flehen. Manche meinen, dass diese Seelen jeden mitnehmen, der zu nah herankommt. Dann wird das Knarren der morschen Waggons zum Letzten, was man von der Welt hört. Nur die Mutigsten wagen es, dem Zug zu nahe zu kommen, aber nicht alle kehren zurück. So steht er da, der Geisterzug von Beringers Mühle, als Mahnmal und unheimlicher Wächter. Und in jeder stürmischen Nacht erinnert sein geisterhaftes Pfeifen daran, dass manche Züge niemals ihr Ziel erreichen und ihre Passagiere für immer in den Schatten gefangen bleiben. Die Fränkische Schweiz. Unheimlicher, als du denkst. Doch Obacht, das Betreten des Privatgeländes ist ausdrücklich verboten. Der Zug kann jedoch von oben an der Straße eingesehen werden. Und mal ehrlich, Fragen kostet nichts, denn ein Verein hält den Zug in Schuss. Stay spooky.
Ich Lodenburg, da flackert ein Licht, ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür, Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.
rauscht aus dem Harzer Wald. Dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang. Ein Echo der Geister, so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.